Kundenservice wird gerne mal vernachlässigt. Aber wenn du deinen Kundenservice richtig aufstellst, dann rennen dir nicht nur begeisterte Kunden die Bude ein, sondern du machst auch einen Umsatzsprung mit deinen Bestandskunden. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Product Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. In der heutigen Episode des Podcasts sprechen wir darüber, wie du deiner Konkurrenz einen Schritt voraus bist, weil du nicht an das schnelle Geld denkst, sondern an eine echte Beziehung zu deinen Kunden. Und im Gespräch zeigen wir dir ein Geheimnis, wie du das schaffst. Es ist einfacher, als du denkst. Und so freue ich mich hier, einen ganz besonderen Menschen im Podcast zu begrüßen. Er ist Ingenieur und Unternehmer und hat sich spezialisiert auf das Thema Kundenservice. Und er kombiniert das wunderbar und spannend eben gerade auch mit asiatischen, vor allem japanischen Elementen da drin. Und so freut es mich, heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Christian Lüthers. Hallo Christian.
Hallo Mike, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Kundenservice, das ist ja ein ganz großes Thema. Das ist auf der einen Seite etwas, wo wir, glaube ich, alle wissen, das ist auf der einen Seite ein ganz, ganz wichtiges Feld, ein ganz, ganz wichtiges Kind. Es ist aber auf der anderen Seite etwas, was wir manchmal auch im Erleben, im Alltag, bei einigen Fällen manchmal denken so, das hätte auch echt besser sein können. Ne? Ich erinnere mich gut an einige Sachen, wo ich denke so, ob man das überhaupt noch Service nennen möchte. Und wir wissen, dass im Kundenservice Gold liegt, richtig viel Gold liegt, weil wir kennen die Beispiele von Unternehmen, die sehr viel Wert in diesem Bereich, auf diesen Bereich legen. Und das ist etwas, wo ich dich als absoluten Top-Experten rund um dieses Thema natürlich hier gerne habe, einfach mal
einen ganz
anderen Aspekt in so einem Business zu betrachten, nämlich das Thema Kundenservice. Bevor wir da einsteigen, würde ich ganz gerne natürlich ein bisschen hier für die Hörerinnen und Hörer erfahren, wer bist du, was ist deine unternehmerische Reise?
Ja.
Wie kamst du zu dem Thema?
Ja, es ist eine spannende Reise sicherlich. Ich habe irgendwann vor 100 Jahren mal Informatik studiert, bin dann nach dem Studium lang ins Ausland gegangen, habe dort gelebt und bin so ein bisschen abgeglitten, habe dort Technologielieferung gemacht und das wirklich, also effiziente und effektive Projektdelivery von der Pike auf gelernt. Irgendwann kam ich dann nach Deutschland zurück, als meine Tochter auf dem Weg war, habe das dann hier noch ein paar Jahre gemacht, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich meine Ideen, die ich hatte, nicht mehr so verwirklichen konnte in der Anstellung. Habe das dann freiberuflich gemacht für einige Jahre auf dem Weg, dann auch irgendwann die FlowQ gegründet, also eine GmbH, die auf Wertstromoptimierung spezialisiert ist, also immer, wie man Abläufe effizienter und effektiver gestalten kann. Und habe dann mit Beratungshäusern kooperiert, die mich in ihre Projekte dazugestafft haben. Da dieses Business sich jetzt tatsächlich ein bisschen verändert hat und man mittlerweile von Umsetzungsberatung spricht, das ist im Prinzip, verstehe ich da Leiharbeit drunter, das ist also jetzt auch nicht mehr unbedingt das, was ich gerne machen möchte. Ja, und da habe ich mir überlegt, was kann ich besonders gut und was treibt mich besonders an? Und also ohne sämtliche Romantik ist mein Service ja der, dass ich Unternehmen dabei helfe, über eine Verbesserung der Kundenerfahrung mit einem glücklichen Kunden mehr Geld zu verdienen. Ja. Ja, und ich bin mit einer Japanerin verheiratet, deswegen stehe ich halt jährlich, wenn wir nach Japan fliegen, immer mit offenem Mund dort und wundere mich, was bei den Japanern alles läuft, was bei uns letztendlich fehlt. Ja, und so kam ich eben zu dem Thema, die Effizienz mit der Kundenerfahrung aus Japan zu verbinden.
Genau, und das ist ja etwas, was ich super, super spannend finde, weil du damit natürlich genau an der Stelle zwei Dinge möglich machst. Das heißt, die Firmen, die ja oftmals das Problem haben, sie haben in diesem Servicebereich zu wenig Leute, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Fachkräftemangel ist da, die Leute haben halt immer wieder auch das, ne, je nach Branche und je nach Thema ist es ja auch manchmal nicht immer das geliebteste Kind, ne, wo man vielleicht noch arbeiten möchte. Auf der anderen Seite ist es aber ein Hebel, den einige Unternehmen noch gar nicht angepackt haben, aber wo sie auf der einen Seite durch mehr Effizienz mit der gleichen Mitarbeiterzahl einfach viel mehr bewirken können im Support. Ja. Auf der anderen Seite aber durch richtig, richtig guten Support einfach Kunden zu Fans machen. Und wir wissen genau, wie das ist. Wenn Kunden auf so einem Niveau dann irgendwann unterwegs sind, die sind Fans. Wir kennen das von Apple. Ja.
Ja.
Ich habe das konkrete Beispiel bei mir gerade in meinem Kontext gehabt, den Unterschied zwischen dem Support von Microsoft und den Unterschied zwischen dem Support von Apple. Und das sind Universen. Und das kann schon viel ausmachen. Ja, also
ja, das macht's in der Tat. Also man muss halt einfach sagen, und das ist mein Eindruck, und ich denke, wahrscheinlich werden das die Hörer auch teilen, man muss sich halt mal fragen, wann man das letzte Mal wirklich begeistert wurde von einem Unternehmen. Ja, und das ist dann auch so der Punkt, wo ich mich frage, also als Kunde fragst du dich das, aber als Dienstleister, als Unternehmen tust du halt nicht genug dafür, um dem Kunden wirklich eine tolle Erfahrung zu liefern. Das ist halt das. Und so gestaltet sich auch mein Service. Du hast es ja eingangs schon gesagt. Zum einerseits eben Effizienzen erhöhen. Ja, das kann ja verschiedene Ursachen haben, warum es nicht läuft, warum Sand im Getriebe ist. Ja, sei es die Belegschaft, die im Service arbeitet, die einfach keine Strukturen hat, keine Prozesse hat vielleicht und deswegen einfach unglücklich ist, denen ein Vorgehensmodell zu liefern, wie sie das wieder strukturiert in die Bahn kriegen, ja, wie sie ihren Kunden ordentlich bedienen können. Ne? Dann kommt natürlich dieser Gedanke, und hier kommen wir jetzt wieder auf diese japanische Ebene, das Omotenashi, also diese Gastfreundschaft, dieses Kundenerlebnis, das wirklich schaffen zu wollen. Ja, weil, also ich habe vermehrt den Eindruck, bei uns heutzutage, ganz besonders mit dem digitalen Marketing, ist alles Conversion getrieben und das Kundenerlebnis oder der Customer Journey endet bei der Conversion. Es hört ganz einfach auf. Und das ist das, was du gerade sagtest. Du hast Apple angesprochen. Die Apple-Käufer sind Stammkunden. Ja, das sind schon keine Bestandskunden mehr, das sind Stammkunden. Ich meine, wer kampiert denn irgendwie zwei Tage vorm Apple-Shop, wenn es ein neues iPhone gibt? Wer macht denn sowas? Das sind halt einfach die Themen. Also Bestandskunden dazu zu bringen, dass sie zu Stammkunden werden und immer und immer und immer wieder kommen und vielleicht auch andere Services aus deinem Produktportfolio zu kaufen. Und da sehe ich einfach, dass viele Unternehmen diese Chance einfach verpassen, weil sie bei der Konvertierung aufhören, haben ein Produkt verkauft, und dann geht die Neukundenakquise wieder von vorne los. Und die ist sehr viel teurer, als einen Bestandskunden einfach zu halten, zu begeistern. Ja.
Ja. Und das vor allem richtig spannend wird das, wenn du dann halt drüber nachdenkst, okay, je nachdem, wo du unterwegs bist, hast du ja auch entsprechend lange Sales-Cycle. Ne? Also es ist ja durchaus gerade bei investitionsintensiven Gütern, kann das ja mal auch eine längere Zeit sein. Du hast es eben erwähnt, du warst eine Zeit lang im Ausland unterwegs, hast dort große Installationen begleitet als Projektingenieur. Das ist ja nicht irgendwie eine Mark 50, die mal irgendwie schnell gedreht wird, sondern so einen Kunden reinzuholen, ist einfach schon Aufwand. Und da ist es umso wertvoller, strategisch ihn dann auch zu binden und zu halten, indem man nämlich auch da diesen Gedankenschritt macht, sagt, okay, wie kann richtig guter Kundenservice aussehen?
Ja, und du sagtest, es liegt viel Gold drin. Das ist tatsächlich so. Also zu meiner Zeit dort war ich für einen großen deutschen Technologiekonzern unterwegs und die haben die Energieverteilung in den Vereinigten Arabischen Emiraten geliefert für die Städte Dubai und Abu Dhabi. Und das über Jahrzehnte, weil sie eben in der Lage waren, den Kunden zu binden. Also das sind eben Systeme, die nicht eine Mark 50 kosten, sondern richtig, 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 richtig Geld abwerfen. Ja, also wenn man das Geschäft eben beherrscht, diese Klaviatur, dann kann das tolle Ergebnisse liefern.
Ja, auf jeden Fall. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen ganz besonders in, was machst du genau? Weil du hattest es ja eben auch schon so ein bisschen erwähnt. Ja, du verbindest eben dieses Thema Optimierung, Flow, mit dem Thema Kundenservice, mit dem Thema, jetzt wird es richtig spannend, japanische Kultur. Ja,
genau.
Und das jetzt nicht irgendwo so aus der Luft gegriffen, so nach dem Motto, oh, ich bin jetzt heute Morgen aufgewacht und dachte, oh, japanische Kultur finde ich super, sondern du hast halt durch deine Frau, die Japanerin ist, vollen Einblick in diese japanische Kultur und erlebst dann dort natürlich nochmal ganz andere Dinge als das, was wir jetzt vielleicht im Fernsehen oder wie auch immer so nur mitbekommen. Und diese Kombination hast du ja zu einem Service, einer Dienstleistung gemacht, die vor allem, das ist das Spannende, eben halt ein klares Ergebnis verspricht und vor allem, das ist der zweite Aspekt, und sicher auch noch drüber reden, das Ganze eben zu einem festen Preis.
Genau, richtig. Ja, also bestehen tut der Service letztendlich aus den Methoden der kontinuierlichen Verbesserung, Kaizen, ja, also da stecken dann Vorgehensmodelle wie Kanban zum Beispiel drin, ja, und eben der Philosophie des Omotenashi, also der Gastfreundschaft der japanischen, dem Kunden wirklich ein überragendes Kundenerlebnis liefern zu wollen. Und der gemeine Kunde, der zu mir kommt, kommt in der Regel aus zwei Motiven. Entweder ist Kind in den Brunnen gefallen und hat ein akutes Problem, was er lösen muss, also schlechte Bewertungen etc., ja, muss da wieder raus. Oder das Kind hängt so mit einem Arm oben noch am Rand und ist kurz davor reinzufallen. Oder es gibt eben den Kunden, der proaktiv was gestalten will an der Kundenreise. Ja, also ich habe es vor ein paar Minuten erzählt, den Bestandskunden eben so umzuwandeln, dass er zum Stammkunden wird. Ja, und der erste Schritt in der Regel ist immer erstmal ein gewisses Problembewusstsein zu schaffen, wo möchte man denn hin? Und dann besteht dieser Service natürlich aus mehreren Phasen. Aus einer Aktivierungsphase, wo der Kunde und seine Belegschaft natürlich auch bestimmte Philosophien und Methodiken erstmal verstehen muss. Ja, also die lehre ich dann, gefolgt von einer Analyse, wo man diese Kundenreise überhaupt erstmal sichtbar macht. Weil das ist also bei einem Großteil der Kunden heutzutage der Fall, dass die diese Kundenkontaktpunkte, die bestehen, überhaupt nicht kennen in ihrem Customer Journey. Ja, also die verkaufen und alles ist im Prinzip Conversion getrieben und Funnel bauen und es ist aber gar nicht klar und es ist nicht geordnet. Es ist nicht sichtbar gemacht, wie diese Kundenreise erfolgt und ganz besonders an diesen Kundenkontaktpunkten, wo du ja gezielt Reize setzen kannst für die Kundenerfahrung, positive Reize, die dann in der Summe auch dafür sorgen, dass ein Kunde bei dir kaufen will und nicht sich einen anderen Anbieter sorgt, weil er eben enttäuscht wurde. Das ist der erste Schritt, das überhaupt erstmal zu visualisieren. Und dann wird eben für gezielte Services, für gezielte Produkte in diesem Unternehmen wird ein Konzept erarbeitet und dieses Konzept dann auch pilotiert. Ja, also wo wirklich diese neue, detailliert gebaute Kundenerfahrung auch umgesetzt wird. Ja, und wenn ich mit dem Kunden nach 6 Wochen fertig bin, dann hat der Kunde die Werkzeuge an der Hand, um wirklich allein laufen zu können. Ja, also das Ziel von Tag 1 bis zum Tag X nach 6 Wochen ist tatsächlich, mich entbehrlich zu machen, dass der Kunde weiß, wie er diese Transformation jetzt langfristig umsetzen kann. Also ich muss dazu sagen, das ist eine langfristige Transformation. Ja, genauso wie der Sven Koble war vor ein paar Wochen hier, hat über die agile IT in 2 Wochen gesprochen. Das ist ein Marathon, hat auch die Metapher so schön benutzt. Ne? Also wir erklären dem Kunden natürlich, wir trainieren den Kunden, aber den Marathon laufen, den muss er selber. Und in meinem Fall ist es dann auch so, dass wirklich diese nachhaltigen, großartigen Ergebnisse, die sich dann einstellen, ja, Umsatzsteigerung, ja, weil eben Bestandskunden kaufen oder die Verbesserung der Kundenbindungsrate oder Kündigungsrate, die dann eben Umsätze steigern oder auch die Effizienzsteigerung, die zum Beispiel mit einem Vorgehensmodell wie Kanban möglich ist, 20% und mehr. Das sind alles Dinge, die dann natürlich erst nach einer gewissen Zeit wirklich zum Tragen kommen. Aber wenn man das kontinuierlich macht, dann ist da sehr viel Geld drin. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist das Schöne, in dem Bild zu bleiben. Du pflanzt dieses Samenkorn, genau, Das dann aufgehen wird. Ja, und eine Sache fand ich ganz spannend. Du hattest es eben so in dem Nebensatz erwähnt. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig. Und das erklärt es auch nochmal, warum das so ein langfristiger Hebel ist, der da einfach für Unternehmen drin ist. Weil es ist eine Investition ganz am Anfang, das Säen des Samenskorn. Nach 6 Wochen kann der Kunde alleine laufen. Aber gerade mit dem, was du möglich machst, erzeugt der Kunde von dir, also die bei dir dann die 6 Wochen durchgegangen sind, nämlich einen Effekt, diese Kontaktpunkte, wo positive Erfahrungen gemacht werden.
Ja.
Ah, guck mal. Da gibt's einen Rückrufservice von Apple. Selbst wenn ich wenn ich aus meiner Garantie raus bin. Hey, ich kann in so einen Genius Store latschen, wenn ich vorher einen Termin klicke und das ist total easy und die erinnern mich sogar auch noch dran. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten summieren sich ja über die Zeit halt auf. Ja, und durch dieses Aufsummieren ergibt sich halt irgendwann mal vielleicht ein Moment, wo irgendwas nicht so perfekt ist. Und jetzt sitzt du auf einem großen Berg positiver Vorerfahrungen, die über den Service immer wieder reingegeben worden sind, über den Kundenservice. und dann geht mal was schief und dann ist es nicht schlimm. Und das ist etwas, was auch ganz wichtig ist, wo die, gerade die, wo sich diese Investition mit dir einmal das Haube aufzusetzen, so unglaublich langfristig rentiert.
Und das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, denn auch für die Eventualität, dass was schief geht, gibt es natürlich auch ein definiertes Verfahrensmodell. Ja. Wie kommunizierst du, wenn was schief geht, beziehungsweise, dass du eben kommunizierst, dass was schief gegangen ist, passiert ja in den meisten Fällen auch nicht, dass dann einfach geghostet wird und, ach, ehrlich? Wirklich? Ja, nein, also es ist eben geplant, es ist visualisiert, es ist strukturiert. Man muss halt sagen, dieses Thema ist wahnsinnig komplex und deswegen auch diese 6 Wochen, wenn ein Kunde jetzt kommt, der wirklich ein akutes Problem hat im Vergleich zu einem Kunden, der etwas gestalten möchte, das ist ein anderer Schnack. Also auch der Fokus innerhalb dieser 6 Wochen ist dann ein anderer. Aber er ist halt immer auf das Unternehmen zugeschnitten, was tatsächlich jetzt ein gewisses Ziel verfolgt innerhalb dieses Services.
Und ein zweiter Hebel, der sehr stark damit verknüpft ist und der auch oft unterschätzt wird, wenn ich so guten Kundenservice liefere, also Kunde hat Leistung oder Produkt gekauft und dann gibt es Fragen, dann funktioniert vielleicht mal was nicht, Dinge passieren, das ist ja völlig normal und ich habe einfach mit deiner Hilfe da einen so super gut funktionierenden Kundenservice einmal aufgesetzt, der seine Rolle extrem gut spielen kann, bekommt dieser Kunde, gerade wenn es ein Neukunde ist, natürlich ein erstes Gefühl, aha, krass, guck mal, die sind ja super drauf, ja, die helfen mir ja wirklich weiter. Und mit der Zeit entsteht Weiterempfehlung.
Ja.
Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin kein Apple-Fanboy, ich lebe jetzt seit 13 Jahren auf der Apfelfarm und nutze diese ganzen Sachen, weil sie für mich halt einen riesengroßen Nutzen haben mit, ja, wie die zusammenarbeiten, Technologie, Langfristigkeit und. Es gibt ganz viele Effekte. Aber ganz ehrlich, warum empfehle ich Apple? Es läuft eigentlich immer. Und wenn ich mal ein Problem habe, dann kann ich da in so einen Genius Store oder mir so einen Rückruf klicken. Oder ich habe so viele positive Erfahrungen einfach gesammelt, dass ich Apple einfach gerne weiterempfehle. Nicht wie so ein Jünger, der jetzt irgendwie, ne, alles, was nicht Apple ist, ist doof, aber wenn mich Leute fragen, okay, was würdest du mir empfehlen, dann sage ich, jo, Apple, iMacs, Mac Mini, die M1-Prozessoren, alles mega.
Ein anderes gutes Beispiel ist auch Amazon. Ich weiß, dass Amazon für die Einzelhändler ein ganz, ganz schlimmes Ärgernis ist, aber die machen eben das, was sie machen, unheimlich gut. Warum kaufen Leute bei Amazon? Warum kaufe ich bei Amazon? Weil ich genau weiß, ich kann vom Schreibtisch meinen Artikel hier aussuchen, ich kriege ihn morgen geliefert. Wenn er mir nicht gefällt, kriege ich ihn zurückgeschickt, habe keinerlei Diskussion. Also es läuft im Prinzip reibungslos. Ja, und das ist halt einer der Gründe, weshalb Amazon so einen großen Zulauf hat. Das ist ein toller Service. Ja, es gibt andere Unternehmen, auch deutsche Unternehmen, Wirt, Hilti, ja, die man nennen könnte, die ganz hervorragenden Service bieten. Nochmal, ich wollte nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen, weil auch das ist ein Teil dieses Service. Gott sei Dank ist es ein japanischer Wissenschaftler, Noriyaku Kano, der hat ein Modell entwickelt, das Kano-Modell, wo die Kundenbedürfnisse gegen die Kundenzufriedenheit geprüft werden. Und es gibt Basisanforderungen des Kunden, das sind Sachen, die er einfach voraussetzt, Pünktlichkeit. Ja, also der erwartet, dass dein Dienstleister pünktlich ist. Und wenn er nicht pünktlich ist, dann sorgt das natürlich für negative Emotionen, negative Erlebnisse. Wenn er pünktlich ist, dann hat es keine Auswirkungen. Dann gibt es Leistungsanforderungen natürlich, die einen Ausschlag geben nach oben und unten. Und dann gibt es die sogenannten Begeisterungsanforderungen. Und das ist das Interessante. Je mehr Begeisterungsanforderungen du erfüllst, mit denen der Kunde per se ja gar nicht rechnet, das sind die sogenannten Wow-Momente. Ja, das ist im Prinzip der Turbolader, ja, für die Kundenbindung, die den Kunden immer wiederkommen lassen. Aber, und letztendlich kommt es da immer wieder drauf hinaus, du musst es halt wollen, weil natürlich ist das eine Investition, aber es muss eben als Investition gesehen werden, die Kundenerfahrung, der Kundenservice. Es ist kein Overhead.
Genau, und das ist ja das Schöne, was du mit deiner Profession verbindest, eben auf der einen Seite, dass es super effizient wird in ihrem Kundenservice, dass sie mit der bestehenden Mannschaft einfach viel mehr wirken können, viel mehr Kunden bedienen können, Kundensupport-Fragen, alles Mögliche, was auch immer dann Sinn macht. Ne? Das ist ja der eine Aspekt. Und eben auf der anderen Seite eben diese Verbindung auch mit diesem japanischen Kultur und Denke, dieses, wow, okay, krass, die sind ja auch mal anders im Kundensupport, ne?
Also im Service. Also ich, natürlich passieren in Japan Dinge, die hier in Deutschland jetzt nicht unbedingt passieren können, weil die Kultur dann doch noch anders ist. Aber in Japan ist halt dieses Bedürfnis, den Kunden eine positive Erfahrung zu schaffen, deutlich stärker, sehr viel stärker ausgeprägt als hier in Deutschland. Und normalerweise, es wird eigentlich immer gerne dieses Beispiel der pünktlichen Bahnen und Bussen gebracht. Es gibt Gründe hier in Deutschland, warum die Fernzüge einfach nicht pünktlich kommen können, ja, weil es eben nicht wie in Japan getrennte Schienennetze gibt. Dennoch, in Japan versucht man es, hier in Deutschland hat man oft den Eindruck,
und das
wird's nicht versucht.
Ja, und das bringt mich nochmal wieder zu dem Punkt, warum dein Service und die Investitionen in das Thema für Unternehmen so wertvoll sind. Ja, wir wissen um die Situation mit den Fernzügen und der Pünktlichkeit. Und ich weiß, kann mich gut daran erinnern, ich war vor 4 Wochen von Köln nach Stuttgart unterwegs. Und da ist was anderes passiert. Und das fällt genau in dein Thema Kundenservice rein. Natürlich rollten wir von Frankfurt Richtung Mannheim und natürlich ergaben sich da Verspätungen. Das hätte man jetzt auch einfach gar nicht kommentieren können, saure Kunden. Das hätte man jetzt in dem ganz klassischen Bahner-Kauderwelsch kommentieren können. Glücklicher wäre ich jetzt auch nicht gewesen. Ja. Was ist passiert? Da war ein Zugchef drin, der auf hessischem Dialekt unglaublich lustig einfach gesagt hat, sorry, wir haben Verspätung. Und was er sagte, das war so eine witzige Situation. Jo, wir haben zu wenig Gleise für zu viel Züge. Das ist vergleichbar wie auf der Autobahn mit zu viel Autos und zu wenig Straße. Und das ist einfach mal ein anderer Schnack. Es ist einfach mal ganz einfach. Es ist simpel. Und der ganze Zug war am Lachen. Und dann hat er immer wieder so ein paar, so, weißt du, er hätte jetzt auch sagen können, entgegen unserer Planung ist der Zugausstieg in Fahrtrichtung links. Was hat er gemacht? Während der ICE in den Bahnhof rein fuhr, war seine Aussage, ja, also ich kann das Hessische gar nicht nachmachen, ich lasse es jetzt mal auch besser bleiben, aber so nach dem Motto, was er sagte, ist er, so, liebe Mitreisenden, aufgrund von Gründen haben wir für Sie mal den Bahnsteig auf die rechte Seite gebastelt. Das ist lustig, weißt du, das sind Kleinigkeiten und das ist das, was du eben beschrieben hast beim Kanu-Modell, das summieren sich viele kleine Punkte aufeinander auf. Und wenn dann mal was schief geht, ja, Herrgott, dann ist es okay, das kann ich dann auch mal tolerieren.
Du musst es kommentieren, du musst es kommunizieren, ganz einfach, wenn was nicht funktioniert. Wenn du natürlich in der Lage bist, und da kann man wirklich nur den Hut ziehen, weil ich glaube, der arme Zugchef, der muss sich einiges anhören, da eben einfach am Ende der Kette steht. Also der ganze Mist, der vorher passiert ist, dafür steht er halt dann letztendlich vor dem Kunden. Und also die machen einen tollen Job.
Und die Art, wie er es eingefangen hat, ist halt einfach sensationell. Und das ist das, was ich meine. Und das ist das, wo ich deine Dienstleistung so für unglaublich wertvoll halte, eben sich das vorher bewusst zu machen, sich das vorher klar zu machen und dann dafür zu sorgen, dass das auch passiert, wenn der Fall eintritt, ist halt einfach wertvoll. Ja.
Ja.
Und der hat diesen ganzen Zug, mit fahrenden Zuggästen, einfach mal den ganzen Tag gerettet.
Hm.
Ich stand da im Abteil und ich hörte hinter mir zwei Mitreisende, die andere Begleitung da fragen, ist der immer so? Und sagte, ja, schon seit 20 Jahren so. Es war ein positives Erlebnis.
Hoffentlich bewahrt er sich das, ja.
Genau. Du hast ja jetzt ein bisschen drüber gesprochen, das heißt, die Firmen sind innerhalb von diesen 6 Wochen in der Lage, einfach mal diese Basis zu legen, dass das in Zukunft halt wirklich richtig, richtig aufgeht und sich nach oben hebelt. Jetzt warst du ja bei mir in meinem Workshop. Wir haben ja innerhalb von 2 Tagen diesen Product as Service gebaut.
Richtig.
Was war so deine Erfahrung und was waren so die Aha-Momente, als wir im Workshop an deinem Product as Service gearbeitet haben?
Gut, also vielleicht muss man sagen, was du von mir natürlich kriegst, ist einerseits ein wissenschaftliches Vorgehensmodell und andererseits kriegst du die Metaebene mit Japan dazu. Also das ist zum Beispiel mal etwas, was wir innerhalb dieser 2 Tagen wirklich sichtbar gemacht haben. Ja, und da kann ich halt auch nur empfehlen, jeder, der da irgendwie drüber nachdenkt über einen Productized Service, ich habe es vorhin gesagt, ich beschäftige mich beruflich von Berufswegen mit Wertströmen. Ich verdiene damit mein Geld. Aber letztendlich war mein Schreibtisch so vollgepackt mit Ideen, mit Themen. Ich habe ja dein Buch gelesen, lange den Podcast gehört. Und du warst in der Lage, innerhalb dieser 2 Tagen eben dieses ganze Thema und diesen ganzen vollen Schreibtisch so zu katalysieren, dass da wirklich was Umsetzbares rauskam. Ja, also ich war in der Analyseparalyse. Und du hast mir da rausgeholfen. Und eben durch diese Visualisierung, das ist letztendlich auch nichts anderes, als was ich mit den Kunden mache, sind wir eben wirklich zu einem umsetzbaren, verkaufbaren Ergebnis gekommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Der Freiberufler, der darüber nachdenkt, ist es Liebhaberei oder ein gut bezahltes Hobby? Oder will man, wie du es immer so schön sagst, auf die Laderampe? Weil das Ding zu verkaufen ist schwer genug, aber dafür muss man es erstmal bauen. Und diese 2 Tage, die haben mir eben unwahrscheinlich geholfen, weil wir in kürzester Zeit mit den richtigen Fragen, die du gestellt hast, wirklich zu einem Ergebnis kamen, was realistisch war und was wirklich auf die Laderampe geschoben werden konnte. Sicherlich hat sich in der Zeit, seitdem wir auseinandergingen, ein bisschen was verändert noch, ja, was ein bisschen angepasst. Aber dein Versprechen, auf die Laderampe zu kommen, hast du eben erfüllt. Und das sehr effizient und sehr effektiv, muss ich sagen. Ich hatte natürlich das Glück, dass der Martin Sänger auch noch mit dabei war. Ich hatte ja Double Team im Prinzip, genau. Dass der Martin auch noch mal drüber geguckt hat, dass es auch verkaufbar ist. Aber also ich kann nur jedem empfehlen, diesen 2-Tages-Workshop zu buchen. Ist nicht umsonst. Gute Arbeit kostet Geld, aber man muss es eben auch am Ergebnis messen. Und will ich damit meinen Lebensunterhalt bezahlen? Ich glaube, dann ist das drin. Dann muss es drin sein. Sonst ist es ein gut bezahltes Hobby.
Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Das ist eine Investition auch bei mir, wenn du, ne, wie bei dir jetzt in dem Fall nach 2 Tagen durch die Tür gehst mit einem fixen, fertigen Project as Service, ein Preisschild dran und alles drum. Aber wir sind ja in einem Bereich, wo wir in der Regel mit 1, 2, 3 Aufträgen den Invest auch ruckzuck wieder reingespielt haben.
Absolut. Natürlich kannst du alles selber machen. Ich kann das Buch lesen, ich kann deinen Podcast hören, ich kann YouTube gucken, ich kann das Internet durchforsten, aber dieses Selbststudium kostet Zeit und Zeit ist Geld. Und du hast also mehrere Dinge gefragt innerhalb dieser 2 Tagen, die ich sehr wahrscheinlich mit Trial and Error falsch gemacht hätte, was mich noch mehr Zeit gekostet hätte. Also Effizienz. Ja. Von daher klare Empfehlung. Also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Und ich meine, die Erfolge geben dir ja recht. Ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt hier im Podcast. Und es gibt ja andere belegbare Quellen, die genau dasselbe sagen. Ja.
Was wäre so überhaupt Tipps oder was würdest du anderen Freiberuflern sagen, die jetzt noch ganz vorne stehen und sagen, ich denke über so einen Product as Service nach. Was würdest du denen als Tipps mitgeben?
Ja, zuerst mal kauf dir das Buch von Mike und hör den Podcast. Also ich glaube, das ist auch ein Weg, den wir, glaube ich, alle gegangen sind. Also ich glaube, dass du wahrscheinlich wenige Leute in deinem Workshop hast, die das Buch nicht gelesen haben oder die deinen Podcast nicht kennen. Das zu tun, also Buch lesen, Podcast hören und dann die Entscheidung treffen, meine ich das ernst oder ist es Liebhaberei? Das sind so die 3 Punkte, die ich dem Freiberufler nahelegen würde.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Wahrscheinlich, wo man mich findet. Wie man mit mir in Kontakt kommt, Mike.
Gerne. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Schaut euch an, was der Christian da gebaut hat. Das ist wirklich eine Riesenhilfe und wir finden dich wo?
Im Internet unter www.kayomo.de, gerne auch auf LinkedIn, einfach anschreiben und dann machen wir Gespräch, unterhalten uns und gucken mal, ob es Probleme gibt, die ich lösen kann. In Kürze, Anfang des nächsten Jahres ist auch ein Podcast geplant, der diese ganzen Themen auch um diese ganze japanisch-kulturelle Meta-Story ein bisschen einfangen soll, um das ein bisschen klarer zu machen. Also gibt im Prinzip genug Touchpoints, an denen ich auch dann aktiv arbeiten werde, wie man mit mir in Kontakt kommt.
Genau. Für alle euch, die jetzt unterwegs sind, beim Joggen, beim Autofahren oder sonst mit dem Hund spazieren gehen, ich packe das alles in die Shownotes. Das heißt, nehmt einfach eure Podcast-App, scrollt einfach runter, da findet ihr einen Link und da findet ihr auch die Möglichkeit, in den Kontakt zu treten und zu sagen, hey, genau das Thema, das habe ich hier bei mir im Unternehmen und da will ich jetzt vorankommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Christian.
Danke, Mike, dass ich hier sein durfte. Super.
Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in 2 Tagen zum Product as Service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine Podcast-App, scrolle in den Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.